Das heilige Evangelium bei Lukas im 16. Kapitel.
Ehre sei dir,
Es war ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Ein Armer aber mit Namen Lazarus lag vor seiner Tür. Der war voll von Geschwüren und begehrte sich zu sättigen von dem, was von des Reichen Tisch fiel. Doch kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Es begab sich aber, dass der Arme starb und er wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach: Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und kühle meine Zunge. Denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach: Gedenke, Kind, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet, du aber leidest Pein. Und in all dem besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, so dass niemand, der von hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach er: So bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch 5 Brüder, die soll er warnen, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham aber sprach: Sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er aber sprach: Nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm: Hören Sie Mose und die Propheten nicht, so werden sie sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus.
Lob sei dir, o Christus.
Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater, und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Im Evangelischen Kirchenamt für die Bundeswehr, was ja meine vorgesetzte Dienststelle ist in Berlin, da hängt im Hauptflur ein großes Bild, so 4 mal 3 Meter groß. Früher ist dieses Gebäude direkt am Bahnhof Zoo in Berlin gelegen, der preußische Oberkirchenrat gewesen. Und das Gebäude war so solide gebaut, dass bis auf einige Schäden am Dach auch die Bombenstürme des Zweiten Weltkriegs ihm überhaupt nichts anhaben konnten. Das ist also stehen geblieben, ein großes, repräsentatives, prächtiges Gebäude. Dieses Bild im Hauptflur des Gebäudes zeigt die Lazarusgeschichte in einer modernen Adaption. Das Bild ist 1957 als Auftragsarbeit angefertigt worden, veranlasst durch den damaligen Militärbischof, den ersten Militärbischof, der gleichzeitig Beauftragter des Rates der EKD, damals hieß es noch am Sitz der Bundesregierung, war, von Hermann Kunst, eine bedeutende Gestalt des evangelischen Deutschlands, der 30 Jahre lang Bevollmächtigter und Militärbischof gewesen ist. Das Bild zeigt den damaligen Sitz der Militärseelsorge. Das war die sogenannte Rosenburg in Bonn, also ein großes Villengebäude aus dem Ende des 19. Jahrhunderts in einem weitläufigen Park, gelegen unweit vom Ufer des Rheins in Bonn, mit einer großen Terrasse und einem repräsentativen Saal mit großen Flügeltüren. Und es zeigt also, wie in nächtlicher oder abendlicher Szene in dieser Rosenburg, in dieser großen Villa, ein Ball gefeiert wird. Und die ganze Prominenz der frühen Bundesrepublik, man erkennt zum Beispiel Franz Josef Strauß, ich weiß gar nicht, ob das den Jüngeren noch ein Begriff ist, ein bedeutender Politiker der alten Bundesrepublik, der Ende der 50er Jahre Verteidigungsminister war. Und der Maler hat ihn in seinem Gesicht ganz genau getroffen, Generäle, Tressen, Glitzer und die ganze Macht versammelt und mittendrin auch ein Herr im geistlichen Gewand, offensichtlich der Militärbischof selbst, im protestantischen Lutherrock, den damals die hohen leitenden Geistlichen getragen haben. Und alles steht da mit Sektgläsern und Teller mit Fingerfood. Und wie so oft dann bei diesen Cocktailszenen fehlt einem dann die dritte Hand, dass man gleichzeitig das Glas halten kann, den Teller halten kann und essen kann. Das ist die Szene an der Cocktailfront, die also Menschen, die in politischer und geistlicher Leitungsverantwortung sind, gut auch beherrschen müssen, um sich in solchen Szenen zu bewegen. Ich darf hinzufügen, ich bin persönlich jetzt kein Star an der Cocktailfront und fühle mich da immer so ein bisschen unbehaglich. Aber das ist sehr, sehr lebhaft ausgemalt. Und dann sieht man, dass unterhalb dieser Szene, halb im Dunkeln dieses Partyabends, ein Mann liegt nackt, voller Wunden, auf dem Blick auf den Boden. Er stützt sich gerade noch so auf. Die Versammlung feiert geistliche und politische Macht und unten liegt Lazarus. 3x4 Meter groß, im Zentrum der kirchlichen Macht, wenn man das mal so sagen darf, um diejenigen, die Leitungsverantwortung haben, an das zu erinnern, was ihr eigentlicher Auftrag ist und das Not und das Elend der Welt und die Wunden dieser Welt, die Verwundungen dieser Welt nicht aus den Augen zu verlieren. Eine sehr, sehr wichtige Botschaft, gerade am Sitz des Militärbischofs, wo es um politische und militärische Macht geht. Als ich gerade ankam, haben wir uns kurz unterhalten. Ich komme jetzt gerade wieder nach 4 Monaten in einem Auslandseinsatz als Militärseelsorger im Kosovo, wo meine Aufgabe war, das deutsche Einsatzkontingent, das bei den NATO-Truppen der sogenannten KFOR-Mission eingesetzt ist, das deutsche Einsatzkontingent als Seelsorger zu begleiten. Ich hatte auch sehr viel Gelegenheit, im Land zu reisen. Denn in dieser internationalen Community der Chaplains, also der Militärseelsorger, wo 28 Nationen eingesetzt sind im NATO-Hauptquartier, haben viele der größeren Nationen, die größere Einsatzkontingente haben, auch Seelsorger mitgeschickt. Und das ist unglaublich interessant, mit den ganz unterschiedlichen Nationalkulturen auch zusammenzuarbeiten und eine gemeinsame geistliche Sprache zu finden. Gar nicht so einfach, aber an vielen Punkten auch sehr beglückend. Aufgabe der Community der Chaplains ist es auch, also im NATO-Sprech Interreligious Trust Building, also Vertrauensnetzwerke aufzubauen im Land, vor allen Dingen mit den verschiedenen religiösen Communities. Im Kosovo sind 95% muslimisch, nach den großen Kriegen der 90er Jahre, die auch zu ethnischen Säuberungen geführt haben, ist das Land relativ homogen. Es gibt ein paar serbische Enklaven, dort sind sehr einflussreich die serbischen Klöster als Sitz der serbischen Kultur und auch ein paar ganz kleine katholische Einsprengsel, die ursprünglich kroatisch besiedelt waren. Wenn man sich da näher ranzoomt und in Begegnungen eintritt, dann merkt man, wie groß die Verwundungen dort sind, die 15 Jahre Krieg und Konflikt hinterlassen haben. Und Sie haben das in den letzten Wochen in den Nachrichten ja verfolgt. Es reicht ein Streichholz, das reingeworfen wird und das Ding brennt sofort. Und wenn die NATO-Truppen nicht dort wären, würde man innerhalb von 2 Wochen übereinander herfallen und sich gegenseitig an die Gurgel gehen. Auch das gehört mit zur Lazarus-Wirklichkeit, der sich die politische Macht stellen muss, die militärische Macht stellen muss, dass die Wunden tief sind. Und die Frage ist, wo schauen wir hin? Von wo lassen sich unsere Analysen, unser Handeln auch bestimmen? Was gucken wir an? Sind wir so offen, das Leiden der Menschen zu sehen? Wie überall in jedem Konflikt ist es dort so, dass die einfachen Menschen sich nach nichts mehr sehen als nach Ruhe und ein bisschen Wohlstand. Sie haben vor der Haustür das reiche Europa und gerade im Kosovo sind unglaublich viele Menschen in Deutschland gewesen, um hier zu arbeiten in den 90er Jahren. Und überall ist Deutschland hochgeachtet. Und wenn wir in Uniform unterwegs waren, wollten sich die Kinder mit uns fotografieren lassen. Wenn man irgendwo in der Bar saß und einen Kaffee getrunken hat, wurde gesagt, na, der ist schon bezahlt von dem Mann da vorne. Und der sagte, danke, dass ihr hier seid. So, es ist eine große Hochachtung. Aber die Frage ist, stellen wir uns diesen Wunden, gucken wir hin und hören wir hin, wodurch wir unser Handeln bestimmen lassen. Wenn ich sagen sollte, ich wurde gerade gefragt, was ist denn das Thema für deine Predigt heute, mit Blick auf die Lazarus-Geschichte? In einem Satz, geistlich geleitet hinschauen lernen, sehen lernen und hören lernen. Gehen wir nochmal mit dieser Themenformulierung zurück in das Evangelium. Ich frage eigentlich bei jeder Beerdigung, die ich zu gestalten, zu begehen habe mit einer Familie, hat der oder die Verstorbene auf Gott vertraut und hatte er oder sie eine Hoffnung auf ewiges Leben? Glaubte er oder sie, dass nach dem Tod etwas kommt? Das ist eine ganz schwierige Frage. Ganz oft wird mir dann gesagt, na, da haben wir uns nie drüber unterhalten, als wenn es in einem Sterbeprozess, im Prozess des Älterwerdens, eine wichtigere Frage gäbe als die, wo gehe ich denn hin? Aber interessant, dafür fehlen die Worte. Die Menschen sind entweder nicht in der Lage, darüber nachzudenken oder nicht in der Lage, die Gedanken, die sie sich machen, zu kommunizieren, darüber zu reden, was erwarte ich, wo gehe ich hin, wie wird das sein, was ist meine Hoffnung, was ist meine Furcht. Dieses Vage und Ungefähre, was unsere Zeit ausmacht, ist diesem Evangelium, wie Lukas das aufgeschrieben hat, vollkommen fremd. Es ist eine sehr, sehr kräftige, bildgewaltige Szene, die uns da vor Augen steht. Und nicht nur der blutende, von seinen Wunden geplagte Lazarus, den die Hunde ablecken, was für ein gewaltiges Bild von Leibhaftigkeit. Man guckt da nicht gerne hin, man möchte da lieber weggucken. Aber auch wie das Jenseits geschildert ist, die jenseitige Welt, die Welt der Erretteten und Gelösten, Erlösten, die auf dem Schoß Abrahams sitzen, die Welt der Verlorenen, die Hölle mit ihrer Qual und ihrem Brennen, sehr, sehr plastisch und anschaulich geschildert. Und die große Kluft, die zwischen den Geretteten und den Verlorenen ist. Hier wird sie uns so vor Augen gemalt. C.S. Lewis hat diese Stelle hier, die große Kluft, The Great Divide, zu einem großartigen, wunderbaren Buch verdichtet, also einer der großen Schriftsteller unserer Zeit. Also wir merken, wenn wir uns an diese Bilder der Heiligen Schrift anschließen, verliert diese Frage, was darf ich hoffen, wo gehe ich hin, ihre Abstraktion und sie beginnt, so wie der Lazarus von Fleisch und Blut ist mit seinen Schmerzen und Wunden, sie beginnt uns leibhaft zu berühren und leibhaft zu beschäftigen, die Frage, wo gehe ich hin? Interessant ist, dass Lukas überhaupt keine Antwort gibt auf die Frage, was ist denn eigentlich die Schuld des Reichen, der jetzt an diesem Ort der Qual ist? Das wird überhaupt nicht ausgemalt. Besteht seine Schuld nur darin, dass er reich war? Okay, was ist mit uns? Wir sind auch reich, vergleichsweise. Und wo macht das unsere Schuld aus? Allein sich mit einer solchen Frage schon mal zu beschäftigen. Hier wird nichts über moralische Verfehlungen berichtet. Und was war denn der Lazarus für einer? Warum ist er gerettet? War er ein vorbildlich Gläubiger oder einfach nur derjenige, dessen Qual so groß war, dass Gott sie angeschaut hat um ihm Erleichterung, Linderung und Erlösung zu geben? Reicht das eigentlich, um gerettet zu werden? Wenn wir dem Lukas hier glauben, dann ist die Qualifikation des Lazarus für seine Rettung schlicht die, dass er Lazarus und arm ist. Aber vielleicht überfordern wir dieses Evangelium auch, wenn wir diese Fragen hier so formulieren und es ist überhaupt nicht im Blick. Und es geht Lukas neben dem, dass er uns doch dieses kräftige Bild vor Augen malt und uns die Frage stellt, wo gehst du hin? In welche Wirklichkeit wirst du eintreten nach deinem Tod? Dass er uns aber viel weniger in die Gegenwart zurückruft und nicht in die Zukunft. Und dass er uns helfen will, in dieser Gegenwart zu leben. Wenn überhaupt, könnte ich sagen, wäre doch die Schuld des Reichen darin zu sehen, dass er den Armen vor seiner Türschwelle hat liegen lassen und es zugelassen hat, dass die Hunde seine Wunden geleckt haben, dass er ihn nicht versorgt hat. Wenn man Mose und die Propheten hört, wozu Abraham den Reichen, der in der Hölle schmort, ruft, wenn man Mose und die Propheten hört, widerspricht ein solches Verhalten dem Ethos der Solidarität, also dem Zusammenleben und seinen Regeln, das die Heilige Schrift auch einführt, für das die Heilige Schrift, die Tora Israels, steht. Die Gebote, die Gott Israel gegeben hat als Lebensordnung, sagen, dass so etwas nicht passieren soll, dass diese Art von Armut und Erniedrigung nicht zugelassen werden soll in der Gemeinschaft Israels. Und daran ist dieser Reiche schuldig geworden. Er hat nicht hingeguckt. Und er hat deswegen nicht hingeguckt, weil er nicht richtig hingehört hat auf Gottes Gebot. Sein Sehen und sein Hören waren fehlgeleitet. Und darin würde ich die Pointe dieser Geschichte letztlich sehen, dass Lukas und Jesus in den Worten des Lukas dazu ruft, du hast eigentlich alles, was du brauchst, um dich in deinem Leben orientieren zu können, um das zu sehen, was wirklich ist und was dich zum Handeln herausfordert. Es ist alles da. Du brauchst nicht mehr. Du hast das Wort der Heiligen Schrift, du hast Gottes Weisung, du hast Gottes Gebote, daran kannst du dich orientieren. Aber danach wirst du auch gefragt von mir, wenn du in der Ewigkeit vor mir stehen wirst. Was hast du daraus gemacht, aus dieser Wegweisung? Interessant, eine Facette, mit der Lukas diese Begebenheit in die Passionsgeschichte, in das Leiden, in den Leidensweg Christi einbindet. Der Reiche sagt zu Abraham, schicke doch einen von den Toten zu meiner Familie, dass die richtig aufgerüttelt werden, dass die merken, das ist alles kein Spaß und das ist keine Nebensache, sondern es ist eine Hauptsache. Schick einen von den Toten hin, um denen realistisch aus Erfahrung sozusagen davon zu berichten, was Schicksal in der Ewigkeit sein wird. Und Abraham antwortet, selbst wenn einer von den Toten hinginge, sie würden trotzdem nicht hören. Natürlich ist das eine Anspielung auf den Weg Jesu. Denn den einen, der von den Toten gekommen ist, um davon zu berichten, um aufzurütteln, um die Augen zu öffnen, um das Herz zu öffnen, der ist ja gekommen. Das war Jesus selbst. Er ist gekommen und hat seine Freunde, die mit ihm waren, gelehrt, unterrichtet, unterwiesen, hat ihren Charakter noch einmal geformt in den 40 Tagen zwischen Ostern und Himmelfahrt und hat sie auf den Weg gesetzt, Zeugen desjenigen zu sein, der von den Toten gekommen ist, um den Menschen zu sagen, wie sie leben und wie sie sterben sollen und auch können. Und sie haben nicht auf ihn gehört oder nur eine kleine Schar hat auf ihn gehört. Das steckt auch in dieser Geschichte drin, dass die Lebensweisung, die Jesus zu geben hat, die Lebensweisung der Heiligen Schrift ist, die sich durchzieht. Und die Frage damit an uns stellt, an jeden Einzelnen von uns, worauf hörst du denn? Und wo guckst du denn eigentlich hin? Und uns das so als das Dringendste unseres geistlichen Lebens eigentlich auch vor Augen malt, das sehr sorgfältig zu prüfen, auf welche Worte wir hören, und damit meine ich nicht einfach das wirre Stimmengewirr unserer Zeit, sondern die echten Worte, die uns Orientierung geben an denen wir uns ausrichten, die in unserem Herzen Raum haben. Unser Herz ist eine Echokammer der Worte, die darin sind. Sind es Worte der Furcht? Sind es die inneren Antreiber, die wir in der Erziehung mitbekommen haben? Ist es Suche nach Anerkennung? Sind es Fantasien und Illusionen, die wir uns machen über Erfolg in unserem Leben? Diese Worte können so groß werden, dass alles andere darin übertönt wird. Und Jesus möchte einfach, dass dieser Raum unseres Herzens ein Ort ist, wo sein Wort Wurzeln schlägt und das wesentliche Wort ist, das uns Orientierung gibt. Es braucht einen Prozess der Prüfung und das geistliche Leben ist im Kern, glaube ich, nichts anderes als sehr sorgsam, mehr als alles aber bewahre dein Herz, sagt die Heilige Schrift, um diesen Herzensraum, den Raum des inneren Menschen daraufhin zu prüfen, was sind die Worte, die wirklich zählen. Abraham sagt zu dem Reichen, sie haben Mose und die Propheten, mehr brauchen sie nicht. Und Jesus sagt heute zu uns, du hast mein Wort der Heiligen Schrift, du hast die Gemeinschaft der Schwestern und Brüdern, du hast den Heiligen Geist, den ich dir gegeben habe, mehr brauchst du nicht, es ist alles da. Das heißt aber auch, du hast keine Entschuldigung, wenn du dich darauf nicht einlässt und dich in diesen Prozess des Herzenshörens nicht wirklich einlässt. Und was macht dieses Wort? Es öffnet uns die Augen für die Wirklichkeit, für die Lazarus-Wirklichkeit dieser Welt, für das, was Gott uns auf die Türschwelle gelegt hat. Und das wird ziemlich unterschiedlich sein. Und für euch junge Leute wird ein anderer Lazarus vor der Tür liegen, als für mich als älteren weißen Herrn. Und wieder für die Schwestern wird ein anderer Lazarus vor der Tür liegen. Aber es liegt einer da. Und die Augen dafür geöffnet zu bekommen, das ist der Prozess, der aus dem Wort Gottes heraus geschieht. Ich will euch zum Abschluss noch eine kleine Anekdote berichten, so was für mich in den letzten Tagen so ein Augenöffner gewesen ist. Vielleicht ärgert euch die Anekdote ein bisschen. Ich hoffe sogar, dass sie euch ein bisschen ärgert, sodass ein kleiner Widerstand sich daran auch ergibt. Ich hatte Gelegenheit, mit meiner Frau jetzt 10 Tage Urlaub zu machen. Wir waren an der Ostsee in Zingst und sind dann direkt aus unserem 10-tägigen Urlaub, wunderbar erholsam, nach dem Auslandseinsatz auch ganz, ganz wunderbar, einfach die gemeinsame Zeit, sind direkt von Zingst aus zum Kirchentag gefahren nach Nürnberg, wo wir noch 2 Tage waren. Ich hatte dienstliche Termine dort, einige Begegnungen auch auf einem Podium, wo ich mit eingebunden war. Und wenn ich dort auf dem Kirchentag bin, was ich seit vielen Jahren auch eigentlich immer mache, dann ist ja der Markt der Möglichkeiten da. Ich weiß nicht, wer das kennt. Das sind so mehrere große Messehallen und da sind alle möglichen Stände von evangelischen Organisationen, katholischen Organisationen, Politik, aus dem Bildungssektor, eine ganze Halle mit Bildungssachen. Und da ist immer sehr, sehr interessant, wer da ist und wer nicht da ist. Zum Beispiel die messianischen Juden dürfen nicht auf den Kirchentag, weil man da lieber nicht hinguckt. So viel also zum Hören und Sehen. Die hat man also des Kirchentages verwiesen. Aber der Bund christlicher Sadomasochisten, der hatte einen Stand. So, und das ist jetzt das, was euch vielleicht ärgert. Naja, was macht so ein Pastor wie ich? Der geht da mal so vorbei und guckt mal so aus dem Augenwinkel. Was sind denn das für Leute? Und mich ärgert das, dass die da sind. Das will ich euch mal ganz klar sagen. Mich ärgert das und ich finde, die sollten nicht da sein, wenn man mich fragen würde. Ja? Aber mich fragt man nicht und das ist vielleicht auch ganz gut so, dass man mich nicht fragt. Aber dann habe ich doch mal ein bisschen mehr hingeguckt als aus dem Augenwinkel. Wer stand denn da an diesem Stand, der übrigens umlagert war von ganz vielen interessierten Personen? Direkt 2 Stände weiter war dann das Queer-Zentrum des Kirchentages, das Gender-Zentrum, wo also alle möglichen geschlechtlichen Identitätsfragen diskutiert wurden. Früher hätte mich das auch geärgert, heute eigentlich, muss ich sagen, nicht mehr. Aber das wäre ein anderes Thema. Aber ich habe mir die Leute angeguckt, die an dem Stand dann standen und habe ein bisschen genauer dann auch hingeguckt. Und überwiegend waren die Freunde des christlichen Sadomasochismus ältere Herren mit silbernen Löckchen und imposanten Bäuchen, die sie vor sich hergeschoben haben. So, jetzt frage ich mich, warum stellt sich ein End-50er, also so alt bin ich auch, oder Anfang 60er dahin und macht ein Commitment zu so einer Sache? Ich würde sagen, wenn man sowas will, dann soll man das in den Hinterzimmern und in den finsteren Ecken machen, aber doch nicht auf dem Kirchentag. Was sie wollen, ist Anerkennung. Und ich habe mich gefragt, wie kommt jemand dahin? Und habe in den Gesichtern dieser Männer, in die ich vor allen Dingen geguckt habe, ich glaube, Frauen waren an dem Punkt gar nicht da, zumindest als ich war, eine tiefe Bedürftigkeit gesehen. Dass die irgendetwas suchen und meinen, da finden zu können und damit auch gesehen werden zu wollen, sich in das Rampenlicht zu stellen, in die Scheinwerfer zu stellen, damit offensichtlich sogar Erfolg haben, weil da 50 Leute um diesen Stand drumherum standen. Was suchen die? In dem Moment fühlte ich mich auch überführt. Und als ich so nachgedacht habe über diese Predigtaufgabe hier, dachte ich, das ist ein Stück dieser Lazarus-Wirklichkeit auch. Da sind in diesen Männern, die ich gesehen habe, sind Wunden, die Gott sieht, die ich so nicht sehe. Ich kann versuchen, sie zu rekonstruieren und habe aber erst mal gemerkt, wenn ich da jetzt in so einen Groll- oder Feindschaftsdiskurs reingehen würde, warum dürfen die messianischen Juden nicht, aber die dürfen und das ärgert mich und will ich nicht, kann man machen, aber was würde man damit gewinnen? Die zu sehen, ich meine, sie sind mir nicht anvertraut, ich bin kein Seelsorger für sie, bin keinem von denen an irgendeiner anderen Stelle begegnet, aber ich wünschte mir, wenn ich ihnen begegnen würde und sie fragen könnte, warum bist du diesen Weg gegangen, was fasziniert dich daran, dass Gott mir seinen Geist so geben würde, dass ich durchgucken könnte durch diese Hülle und die Wunden sehen könnte. Das ist jetzt so vielleicht, wie gesagt, ein provozierendes Beispiel und hunderte andere legen uns viel näher, wo die Welt und die Wunden dieser Welt uns herausfordern als Christen. Aber dieser Schritt vom Nicht-Sehen-Können, Nicht-Sehen-Wollen, verschlossene Augen zu haben, hin zu diesem Herr, öffne du mir die Augen, dass ich mit deinen Augen diese Menschen sehen kann, die Not sehen kann, die Wunden sehen kann. Das, finde ich, ist genau der Punkt. Also Gott hat mich da überführt an dieser Stelle, wo für mich so viel Eindeutiges drin ist, was ich für gut finde und was ich schlecht finde. Aber dass Gott gesagt hat, Moment, mein Freund, sieh den Lazarus darin. So, damit bin ich jetzt mit meinem Beispiel am Ende. Liebe Schwestern, seht mir nach, dass ich hier in diesen heiligen Hallen solche Geschichten erzähle. Aber ihr versteht vielleicht, was ich euch damit sagen will, nämlich euch an den provozierenden Punkten, wo der Ärger tief sitzt und wo man denkt, es müsste doch alles anders sein, wo man in Groll, vielleicht Aggression eintreten möchte, nochmal einen Schritt zurückzutreten, auf diese Herzensworte zu hören, die Gott darin spricht und davon die Augen öffnen zu lassen, was ist jetzt dran? Es gibt die Situation, da ist Konfrontation und Streit dran. Und eine eindeutige Abgrenzung, vollkommen klar. Aber ich glaube, viel seltener, als wir das oder als ich das erstmal denke. Und viel mehr, schau hin, wo sind die Wunden, die der anderen und nicht zuletzt deine eigenen. Aber das wäre eine andere Predigt. Thema der Predigt, hören und sehen in der Kraft Gottes. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle Vernunft, der bewahre eure Herzen und Sinne in Jesus Christus. Amen. Amen.